Ja, Sie haben ja die Diskussion in der letzten Sitzung angefangen. Und ich fasse ganz kurz zusammen, die Interpretation stellt ab auf die, oder stellt klar, was unter dem Tag des Geschäftsvorfalls nach ERS 20 zu verstehen ist. Also stellt im Grunde genommen die Paragraphen 21 und 22 von ERS 21 klar und kurz zusammengefasst, wird vorgeschlagen, dass der Tag der Geschäftsvorfall der frühere Tag sein soll aus der Erfassung der Vorauszahlung und entsprechend der, des nicht monetären aktiven oder passiven Abgrenzungsposten oder den Tag der Erfassung des entsprechenden Vermögensgegenstandes bzw. Ertrags- oder Aufwands in der Bilanz oder G&V. Und hier in der Runde war ja der Tenor, dass es erstmal der Vorschlag auch konzeptionell nicht zu beanstanden ist. Also leitet sich ab von den, aus den Regelungen von ERS 21, aber wohl wirtschaftlich zu interessanten Ergebnissen führt. Das heißt, die Höhe der Umsatzerlöse oder auch der Anschaffungskosten wird davon abhängig gemacht, ob nun eine Vorauszahlung erfolgt oder nachschüssig gezahlt wird. Und in der letzten Sitzung haben Sie beschlossen, in den Telefonkonferenzen mit den Chief Accountants das Thema anzusprechen und da um Feedback zu bitten. Also jetzt kurz der Bericht darüber. Mündlich gab es wenig Rückmeldungen. Und dann haben wir im Anschluss noch eine schriftliche Anfrage gestartet und da gab es 9 Rückmeldungen. Davor haben 6 gesagt, sie haben keine Probleme mit der Interpretation. 3 haben gesagt, die Interpretation würde wohl zu Änderung der derzeitigen Bilanzierungsweise führen. Davon aber einer hat gesagt, aus Sicht des Unternehmens führt es aber zur Harmonisierung der derzeitigen Bilanzierungslage. Also die Tatsache an sich natürlich, dass immerhin 3 gesagt haben, es wird eine Änderung der Bilanzierungspraxis erwartet, zeigt ja, dass wohl die Klarstellung da an der Stelle notwendig ist. Vielleicht ja, deswegen die Frage an Sie. Ich weiß nicht, wie tief Sie auch mit der Interpretation sich beschäftigt haben, ob wir dann die Beispiele durchgehen sollen oder ob Sie gleich auch insgesamt zu dem vorgeschlagenen Konzept was sagen möchten, bevor wir ins Detail gehen.
Ja. Ich möchte einleitend vielleicht noch die Quote erhöhen auf 7:3 oder so, weil ich glaube, unser Feedback ist da nicht dabei, aber einfach, um das deutlich zu machen. Meistens ist es ja so, ich sag mal, in der Regel beim ISB auch die Mehrheit, die schweigt, ist irgendwie supported und diejenigen, egal. Der andere Aspekt ist, dass ich das nochmal aus der Perspektive der ökonomischen Abbildung ganz kurz versuche zu skizzieren. Wenn man sich jetzt vorstellt, dass man eine Vorauszahlung eben erhält für eine zukünftige Dienstleistung in Fremdwährung, dann ist es ja in der Regel jedem Unternehmen freigestellt, diese Vorauszahlung eben direkt in die eigene Währung umzutauschen. Wenn man den Umsatz dann tatsächlich bemisst auf Basis des Wechselkursverhältnisses zum Zeitpunkt der Leistungserbringung, was ja die Alternative wäre, dann würde das vermeintlich dazu führen, dass man aus bilanziellen Gründen vielleicht gezwungen werden würde, Hedge-Accounting zu betreiben, was ökonomisch überhaupt gar keinen Sinn macht. Auf der anderen Seite erkenne ich an, dass insbesondere bei denjenigen Unternehmen, die gegebenenfalls Service über eine lange Periode täglich oder wie auch immer erbringen, es bisher anders gehandhabt wird, zu Systemumstellungen führen kann. Und deshalb war mein Petitum auch immer, bitte, das steht jetzt nicht in der Interpretation drin, können wir aber auch dann gerne diskutieren, synchronisiert bitte die Anwendung dieser Interpretation auf jeden Fall mit IFRS 15 Umsatzrealisierung, weil man die Systeme sowieso dann nur einmal anstellt. Das fehlt mir bisher noch in der in den Ideen, die dort dargestellt werden. Ich glaube, es wird auch nicht wirklich diskutiert. Ich hatte das in der Sitzung in London mal angebracht. Das hat nur bisher noch nicht, das Saatkörnchen hat noch nicht gefruchtet.
Dann würde ich auch vielleicht gerne allgemein etwas sagen. Zum ersten Punkt, den letzten aufgreifend, Synchronität mit IFRS 15. Da kommen wir nachher nochmal vorbei, wenn wir bei Revenue Recognition sind. Denn da haben die Amerikaner eine Entscheidung getroffen, die dieser Interpretation mal gerade diametral entgegenläuft. Das nun mal vorneweg. Zu der Frage der Ökonomie. Guido hat ja bei IAS 12 gefragt, sind wir der Meinung, dass das ökonomisch sinnvoll ist, was da geregelt wird? Da bin ich der Meinung, dass das, was hier geregelt wird, ökonomisch falsch ist. Und zwar eindeutig falsch. Ich glaube aber auch hier, dass es eine richtige Ableitung aus IAS 21 ist, was bedeutet, dass IAS 21 sachlich falsch ist. Denn der richtige Kurs, den ich hätte nehmen müssen, wäre eigentlich der zu Vertragsabschluss, weil da Leistung und Gegenleistung bestimmt werden. Das wäre der meines Erachtens finanzwirtschaftlich zutreffende Kurs. Dass ich den nicht in irgendeiner Form nehme, hat verschiedenste Gründe und ich kann das auch absolut nachvollziehen. Jetzt zu fragen, nehme ich den Kurs der Anzahlung, mache also eine Art Cash-Accounting und je nachdem, wann er halt zahlt, kommt halt irgendwas raus oder den Tag der Leistungserbringung, würde ich sagen, sind zwei beides nicht perfekte Welten. Ich kann beides verstehen. Wenn ich auf den Tag der Leistungserbringung ginge, würde ich damit sicherstellen, dass aus Sicht des liefernden Unternehmens Fremdwährungsvorgänge nicht anders abgebildet würden als Vorgänge in heimischer Währung. Das heißt, wenn ich meine Leistung erbringe, dann will ich einen Umsatzakt kreieren. Und ob der Kunde nun in Turkmenistan sitzt oder in den USA oder in Bamberg, ist mir an der Stelle eigentlich wurscht. Ich will im Grunde genommen für dieselbe Leistung, die ich an diese drei Kunden erbringe, eigentlich auch intuitiv denselben Umsatz sehen. Wenn ich das als Ziel hätte, müsste ich immer den Tag der Leistungserbringung nehmen. Wohlgemerkt, ich spreche jetzt nicht aus praktikabler Sicht oder aus unpraktikabler Sicht, ist das sinnvoll, im Grunde genommen eine Vielzahl von Anzahlungsvorgängen, die überall im Wirtschaftsgeschehen passieren, zu steuern? Wahrscheinlich nicht. Deswegen ist ein reines Abstellen auf einen dieser Zeitpunkte wahrscheinlich auch nicht sinnvoll. Nur wenn man wirklich fragt, was ist der finanzwirtschaftlich richtige Zeitpunkt, dann müsste ich eigentlich auf den gehen, wo der Vertrag ausgehandelt und Leistung und Gegenleistung im Ausgleich sind. Das wäre meines Erachtens eigentlich der zutreffende.
Wir hatten in der letzten Sitzung aber auch festgestellt, nicht der Kurs zu Vertragsabschluss, sondern dann der Forward-Kurs.
Ja klar, der Forward. Aber der Forward-Kurs, der am Tag des Vertragsabschlusses gemacht wird, also nicht die Spot-Rate an dem Tag, sondern der Forward-Kurs am Tag des Vertragsabschlusses, das wäre finanzwirtschaftlich eigentlich der richtige. Wir haben letztes Mal ja auch ganz kurz drüber gesprochen, inwieweit das Ganze ein Non-Issue ist, wenn wir zum Thema Hedge-Accounting kommen. Ich habe mir das im Nachgang nochmal überlegt und wir sind an dem Thema auch nochmal vorbeigekommen bei der Sitzung des Anwenderforums. Ich will das jetzt nicht vorwegnehmen, weil Herr Morich nachher noch was dazu sagen wird. Ich glaube, selbst wenn Bottomline es da nicht zu einer Änderung kommt, kann es zu einer Verschiebung in den Line-Items kommen. Ich kann mir sogar vorstellen, dass unter Umständen die Hedge-Accounting-Dokumentation dann nicht mehr passt, weil die Frage, was eigentlich Hedged-Item ist, entscheidend ist. Ist es der Zahlungseingang, den ich absichere? Ist es der Umsatz, den ich absichere? Ist es der Kurs, der am Anfang im Grunde genommen fixiert worden ist? Es ist im Wesentlichen eine Dokumentationsfrage. Und je nachdem, wie ich meine Dokumentation aufgesetzt habe, kann diese Interpretation dazu führen, dass etwas, was bislang eigentlich als Perfect Hedge durchgegangen ist, jetzt auf einmal nicht mehr funktioniert, sodass ich eine Änderung der Dokumentation auslöse. Also es wird, glaube ich, bottom line keinen Effekt haben, aber es wird eine Verschiebung in den Ergebnissen haben, wenn ich nicht in irgendeiner Form tätig wäre. Das müssten wir vielleicht nur mit auf dem Schirm haben. Aber ansonsten, ich kann grundsätzlich verstehen, warum man zu dieser Lösung kommt. Und nochmal, ich glaube auch, dass es eine zutreffende Ableitung aus IAS 21 ist. Aber wenn wir sagen, ist das ökonomisch zutreffend, da habe ich arge Zweifel. Ich glaube nicht, dass das ökonomisch richtig ist.
Dann, ja, ich habe noch eine ganz, glaube ich, meine Meinung ist noch ganz anders. Ich bin nämlich der Auffassung, man muss das so nicht aus IAS 21 ableiten. Weil IAS 21 spricht von der Foreign Currency Transaction. Und was ist die Transaction? Wenn ich beschließe, ich verkaufe eine Maschine in die USA und die Maschine wird in US-Dollar bezahlt, dann ist die Transaction für mich der Verkauf der Maschine in die USA. die Anzahlung, die ich erhalte oder die der andere leistet, ist nicht Teil der Transaction. Die Transaction ist tatsächlich der Verkauf der Maschine. Und wenn ich IAS 2121 so lese, dann falle ich automatisch auf den Zeitpunkt der Umsatzrealisierung. Das wäre mein Präferenzzeitpunkt, weil es kann, das Finanzwissenschaftliche kenne ich auch, da komme ich gleich gerne noch zu. Das Hauptprinzip ist meines Erachtens aber, dass die Umsatzrealisation unabhängig von der Währung sein soll. Und wenn ich dann das Thema, mich finanzwirtschaftlich abzusichern, geht über Hedge Accounting. Und da habe ich zwei Möglichkeiten. Ich kann mich entweder absichern sofort bei Vertragsabschluss. Dann sichere ich nämlich, dann habe ich eine Dokumentation, die sagt, bei Vertragsabschluss setze ich direkt eine Forward Rate fest und würde dann diese Forward Rate einfrieren und habe dann Hedge Account, was ich anwende. Wenn ich eine Vorauszahlung mache, kann ich im Zeitpunkt der Vorauszahlung immer noch Hedge Accounting anwenden. Dann ist nämlich die Vorauszahlung, das Cash, was ich bekommen habe, das Fremdwährungscash, das kann ich auch designieren als Hedging-Instrument und könnte dann auch designieren. Dann bin ich ganz eng in der Diskussion, die wir handelsrechtlich immer führen, weil eigentlich ist es nichts anderes mit der Vorauszahlung, die ich habe, als Natural Hedge. Und im Handelsrecht wird immer diskutiert, muss ich dann noch diese Anforderung nach 254 Bewertungseinheiten machen, ja oder nein. Was das IFRIC jetzt macht mit der Interpretation ist, man hebelt die Anforderung an Hedge Accounting, hebelt man aus. Ich habe jetzt hier einen Weg an IAS 39, künftig IFRS 9 vorbei, indem ich nämlich eine Vorauszahlung mache und den Kurs dann einloggen kann, brauche ich das nicht mehr machen, was ich bislang machen muss, nämlich Hedge Accounting Dokumentation. Das ist hier einfach eine Aushebelung. Also für mich ist das eine Aushebelung von IAS 39, IFRS 9 und das geht meines Erachtens nicht.
Achso, ich habe doch kein Risiko mehr.
Entschuldigung.
Ich habe noch ein Fremdwährungsrisiko.
Ja, aber das muss ich doch designieren.
Nein. Moment.
Wieso? Natürlich. Ich habe es nicht mehr. Entschuldigung, ich kann doch das Geld sofort umtauschen, damit was anderes machen. Ich könnte damit ja auch, wenn ich jetzt US-Dollar reinbekomme, könnte ich mit den US-Dollar was anderes kaufen. Dann ist das Risiko in der ursprünglichen Transaktion
geblieben.
Natural Hedge-Gedanke ist das. Das ist ein Natural Hedge-Gedanke, nichts anderes ist das.
Ja, wir waren gerade doch dabei, dass wir die Vorauszahlung leisten.
Ja.
Und auch
Ich muss empfangen.
Ja,
die Vorauszahlung empfange ich.
Da bin
ich.
Dann müssen wir erstmal die Seite festlegen.
Ja, ich empfange eine Vorauszahlung.
Das ist ja wichtig, worüber wir. Ne, es geht ja auf
Verkauf. Ich bin ja bei Umsatzerlös. So.
Und wenn wir die Vorauszahlung. Dann nochmal umgekehrt, wenn wir die Vorauszahlung leisten, dann ist aber klar, ich habe kein Währungsrisiko mehr und ich friere diesen Kurs ein.
Nein. Nicht ohne Hedge Accounting. Weil das nicht Teil der Transaktion ist.
Wenn ich für einen nicht finanziellen Vermögenswert eine Vorauszahlung leiste heutzutage, die dann hinterher auch tatsächlich physisch erfüllt wird, habe ich doch kein Währungsrisiko mehr und rechne jetzt auch nicht mehr um. Auf Basis der gegebenen Standards.
Ja, da habe ich aber auch kein Line-Item, was affected ist, oder?
Ja, wieso? Ich könnte doch sagen, natürlich, zu dem Zeitpunkt,
wo die Anschaffungskosten passiert.
Ja, das mache ich aber auch nicht, sondern in dem Zeitpunkt, wo das Geld weg ist, wird der Kurs mehr oder minder eingefroren. Das sind dann meine Anschaffungskosten. Nicht der Zeitpunkt der Erfüllung des Vertrages. In dem bisherigen Standardset, das ist auch nie in Zweifel gestellt worden.
Jetzt sind wir noch auf der anderen Seite. Ja, weil es nicht geregelt ist.
Doch, es ist geregelt.
Nein, das ist nicht geregelt.
Gut.
Was ist es geregelt?
Vorauszahlung in Fremdwährung auf die Lieferung physischer Güter.
Das ist jetzt nur hier geregelt. Nein, das ist vorher nicht geregelt. In IAS 16 steht drin, ich bewerte für Anschaffungskosten. Da steht dann halt nicht drin, wenn ich vorausbezahlt habe, da steht dann nicht, wie ich damit umgehe.
Aber es ist ein Non-Monetary, entweder Asset oder Liability.
Das ist ja nicht umgerechnet wird.
Genau, eben. Ja, also ist doch alles geregelt. Und ich habe entsprechend, finde ich es auch ökonomisch richtig, weil ich habe für den Fall als Empfänger kein Fremdwährungsrisiko mehr. Da brauche ich auch kein Hedge Accounting. Das ist keine Umgehung, sondern
in dem Fall ist
ökonomisch auch richtig.
Aber in dem anderen Fall ist es eine Umgehung.
Und jetzt drehen wir uns einmal, dass wir sagen, okay, ich erhalte eine Vorauszahlung. Ja. Das war der Punkt, wo ich ja eingeleitet habe. Natural Hedge oder hin oder her.
Wir waren doch schon bei dem Verkäufer, der hält ja die Voraussetzungen.
Wir waren bei Anschaffungskosten.
Wir waren bei den Anschaffungskosten, haben gesagt, die Anschaffungskosten, da hätte ich hinterher kein Kursrisiko oder keine Kursbewegung mehr, die ich abbilde.
Da würde ich sonst, wenn ich Hedge Accounting machen würde, hätte ich ein Basis Adjustment. Dann würde ich den zukünftigen Zahlungsmittelabfluss hedgen und hätte dann Basis Adjustment, würde da die Anschaffungskosten anpacken. Deswegen geht das mit den Hedge Accounting Regeln passt überein, weil ich das Basis Adjustment Wahlrecht habe.
Aber ich brauche doch nur ein Hedge-Accounting, weil ich zukünftig Fremdwährungszahlungen erhalte, wo ich diesem Fremdwährungsrisiko ausgehe.
Ich bin gerade bei der Anschaffungsseite, ich bin gerade bei der Leistungsseite.
Ist doch egal, bei beiden. In beiden Fällen. auch in dem Fall, wo ich in Fremdwährung eine Zahlung leisten muss, die ich jetzt schon leiste, wenn ich sie in Zukunft zahlen muss, ich bin Euro und muss in US-Dollar, 3 Wochen muss ich leisten, dann habe ich ein Fremdwährungsrisiko. Das muss ich dann, kann ich, wenn ich will, hedgen. Ja. Wenn ich aber jetzt schon die Zahlung geleistet habe, habe ich doch kein Fremdwährungsrisiko mehr. Und deswegen finde ich auch die Umsatzrealisierung, wie sie drin steht, richtig. Ich finde sie ökonomisch richtig, nicht falsch. Also dies zum Zeitpunkt des Vertragsabschlusses.
Ja, das nehme ich auch ab.
Da habe ich bei Leistungsprobleme. Was das soll, weiß ich nicht. Aber davon mal abgesehen, ich finde auch ökonomisch das, was da drin steht, vertretbar. Im Standard richtig abgeleitet und auch ökonomisch. Ja.
Kann man damit jetzt, ich finde es aus dem Standard nicht richtig abgeleitet, weil ich die Transaction anders interpretiere. Mhm.
Aber das hat ja das Komitee ja diskutiert und das steht ja auch in der Begründung, ne?
Nein, das ist die Multiple-Transaction-Frage.
One
or multiple.
Oder genau,
multiple. Das ist aber die Frage.
Das ist wohl doch One-Transaction. Die Leistungserbringung und auch entsprechende Gegenleistung.
Meine Frage ist aber eine Stufe davor. Was ist die ursprüngliche Transaktion? Und wenn ich sage, die
Ursprünge. Ist die Transaktion immer die Erfüllung und die Vorauszahlung siehst du nicht als
Transaktion. Das ist nicht Teil der Transaktion.
So, und
das ist eine separate Transaktion. Das passt nicht. Also das behält nicht. Das ist nicht, die Transaktion. Das ist nicht die Transaktion, die Foreign Currency Transaction ist. Das ist die Überlegung, dass ich halt das. Eine zweite Überlegung, dass ich halt das Fremdwährungsrisiko loswerden will, indem ich vorweg bezahle. Das ist halt nicht die Transaction, die gemeint ist in IAS 21.
Das mag eine Sichtweise sein, die man vielleicht auch irgendwo mal erwähnen kann. Ich bezweifle aber, dass das eine allgemeingültige ist.
Also mich stört die Asymmetrie der Lösung. Die Asymmetrie der Lösung ist halt, wenn ich jetzt Cash Accounting mache, ich zahle vorher, dann ist mein Umsatz eingeloggt und ich habe die andere Situation, ich zahle später, dann geht das nicht mehr in die Umsatzerlöse. Das passt doch nicht.
Ja, den Punkt akzeptiere ich auch, dass ich die Bemessung
vollkommen
meiner Umsatz... Vollkommen asymmetrisch. Die Bemessung, ist
15,
die Bemessung meiner Umsatz...
Doch, das ist auch IFRS 18 genauso, ist ja keine IFRS 15-Frage.
Doch, das ist der Zeitpunkt, wann werden die Umsatzerlöse realisiert, zu dem Zeitpunkt, wo die Transaktion stattfindet. Was danach ist, ist eine Fremdwährungsveränderung der Forderung. Das ist IFRS 15.
Aber das ist ja doch auch beim Kauf von Vermögenswerten, anderen würde sich die Frage doch auch stellen, würde ich dann vorauszahlen oder Nachzahlung
nachher halt. Vollkommen, sicher. Ich finde es halt schwierig zu argumentieren. Ich bin nicht konzeptionell überzeugt, dass Cash Accounting mir jetzt sagt, ich habe keinen. Also das ist halt, bei der Frage der Umsatzerlöse führt das zu einem Natural Hedge. Und ich kann die Umsatzerlöse anpassen, wo wir jetzt nach heutigem Recht sagen würden, dass ich das Line-Item Umsatzerlöse anpacke. Geht nur, also als Korrekturposten, geht nur, wenn ich Hedge Accounting mache. Sonst kann ich in den Umsatz erlösen, komme ich nicht rein. Nach Gelting, und das wird aufgehebelt mit der Draft Interpretation. Also jetzt heutzutage eine Anpassung der Umsatzerlöse wegen Fremdwährungseffekten würden wir nur akzeptieren, wenn es Hedge Accounting gibt. Nicht aus einem Natural Hedge heraus. Und das wird diese Draft Interpretation, weicht das jetzt auf. Ich kann jetzt also die Umsatzerlöse Währungsrisiken bereinigen, ohne dass ich im Hedge Accounting.
Ja, ich würde ja noch nicht mal sagen, es ist kein Risiko, sondern es ist eine Realisierung. Nur die Frage ist, ob das die richtige Bemessung ist, wie gesagt, im Ausweis der Umsatzerlöse. Aber faktisch, mit dem Zeitpunkt des Zahlungserhalts habe ich eine Veränderung der Risikoposition. Muss man akzeptieren.
Ja, das ist ja, aber die gehört für mich in den Finanzbereich.
Und da gibt es eben unterschiedliche Philosophien, in welchem Bereich gehört das Ganze.
Weil mein Umsatz, den ich erbringe, ich verkaufe eine Leistung.
Und deshalb kam ich eher wieder von der anderen Seite her. Wie ist es denn, wenn ich, sagen wir mal, selber eine Vorauszahlung leiste, Vorräte beziehe beispielsweise, leiste die Vorauszahlung in Fremdwährung, da passe ich hinterher auch nicht mehr meinen Vermögenswert an.
Ja, ist aber auch nicht die Topline-Umsatzerlöse, die angepasst wird.
Nur diese Idee bei Vertragsabschluss wäre ja auch, wenn ich jetzt ein
Vertragsabschluss.
Ja, aber ich sage jetzt nochmal, passt ja aber auch schon ein bisschen in die Diskussion rein, dann zu sagen, ich schließe diesen Vertrag ab, in 5 Monaten kaufe ich eine Maschine für US-Dollar. Würde ich dann, und das widerspricht meiner Ansicht nach klar dem IAS 21, der sagt, wenn du das einbuchst, dann wirst du zu dem Spot-Trade an dem Tag, wo du die Maschine hast, ja, ich nehme es nicht, dann wird auch gezahlt, dann wird gebucht und nicht, guck mal, wie vor 5 Monaten der Kurs war. Also dann müssen wir, das ist sowas, deswegen, es, ich glaube, das haben wir ja gesagt, das entspricht dem IAS 21, das würde ich auch so sehen.
Okay. Aber ich könnte, jetzt müssen wir nur aufpassen, wir müssen nur aufpassen, ob wir jetzt eine Metadiskussion oder eine inhaltliche Diskussion führen. Denn ich glaube, ich denke, Ich wäre an der Stelle vorsichtig zu sagen, das, was ein IAS 21 ist, ist eine ökonomische Abbildung. Da habe ich schon ein bisschen meine Zweifel. Ja? Denn viele der Konstrukte, mit denen wir uns im Accounting beschäftigen, sind Dinge, die im eigentlichen Risikomanagement oder Treasury, wo die eigentlichen Hedging-Transaktionen oder Umrechnungstransaktionen stattfinden, völlig virtuell. Dort kennt kein Mensch Umsatzerlöse, dort kennt man Ein- und Auszahlungen. Ja? Aber
vielleicht geht es tatsächlich, ich finde den 21 schon in Ordnung, weil er versucht darzustellen, und das soll durch die G&V gehen, wenn du als Unternehmen an Fremdwährungsrisiko ausgesetzt bist. Und das, meine ich, hält er stringent durch. Ich glaube, die Diskussion, um die es hier nur geht, die Jens auch gesagt hat, ist, er sagt ja auch, er würde das auch alles erfassen in der G&V und
ja, so weiter. Aber in einer anderen Line.
Aber in einer anderen,
klar. So.
Und das ist etwas, das der IAS 21 gar nicht adressiert. Da steht gar nicht, wo der das ausweist.
Ich habe
das ist dann wieder eher ein 15er Fall. Und man muss mal gucken, wie ist eigentlich Measurement der Umsatzerlöse in 15 definiert. Ich habe da gerade mal schnell reinguckt, aber jetzt nicht auf die Schnelle nicht die Lösung gefunden. Ist das Teil der Umsatzerlöse? Aber ich glaube, keiner wird ja auf die Idee kommen. Und das hängt jetzt mit dem Zeitpunkt der Erfassung der Umsatzerlöse zusammen. Und deswegen kommen wir vielleicht auch mal auf Beispiel 4, was ja auch ganz interessant ist, eigentlich eine Interpretation des 15er darstellt, weil da wird eine Art FIFO-Methode angewandt, weil ich nämlich die Kurse der, wenn du verschiedene Zahlungszeitpunkte und verschiedene Services hast, die Zeit, dann wird dann auf einmal gesagt, dann nimmst du die ersten Umrechnungskurse für die ersten Leistungen. Wo kommt denn das her? Aus dem IFRS 15? Also ich glaube nur, was die hier gemacht haben, und vielleicht ist das, vielleicht müssen sie sogar ein bisschen weniger schreiben. Einfach nur sagen, Date of Transaction, gut, da gibt es jetzt jemand eine Gruppe, die das anders sieht. Das ist die erstmalige Recognition, und das meine ich steht aus dem 21. Und dann wird da umgerechnet, und wie das am Ende in Umsatzerlöse transferiert ist, ist gar nicht unser Thema, können wir gar nicht sagen nach 21. Da guckt man in den 15.
Ich habe vielleicht
noch die Praxislösung wird sein, dass man in die Umsatzerlöse, dass die ja kommen, die werden dann da angepasst.
Ich hab noch einen Aspekt in deine Richtung vor dem Hintergrund, dass ich widerlege mich, dass du sagst, naja, eigentlich müsste man bei Vertragsabschluss den Forward-Kurs nehmen und so weiter und so fort, weil du nur dann ein ausgeglichenes Verhältnis hast zwischen. So, wenn ich jetzt gleichberechtigte Verhandlungspositionen habe, dann ist doch gerade das, was ich zum Vertragsabschluss zum Zahlungszeitpunkt determiniere, also wann die Zahlungen stattzufinden haben, implizit auch ein Bestandteil der Vorstellung über den Vertragspreis. Ja, das heißt, wenn ich im Prinzip im Vorfeld eine Vorauszahlung leiste, ist der Transaktionspreis hinterher eventuell niedriger, um bestimmte Komponenten angepasst. In anderen Sachverhalten sagen wir, okay, wenn es signifikant ist, nimm die Finanzierungskomponente raus oder so. Aber diese Elemente sind ja eigentlich bei gleichwertigen Verhandlungspartnern immanent auch zum Vertragsabschluss relevant. Insofern wäre es meines Erachtens dann schon sachgerecht, eben den Kurs zu nehmen, zu dem Zahlungszeitpunkt, wo tatsächlich dann das Geld fließt.
Der kommt mit, weil die Vorauszahlung, nur wenn die Vorauszahlung, und jetzt kommt es auf die Hedge-Dokumentation an.
Ich will ja
wenn,
gar nicht
hedgen. Aber andere hedgen, aber andere Unternehmen hedgen sowas und machen auch Hedge-Accounting. Die gehen nämlich dann hin und sprechen mit ihrem Treasury darüber, wir haben hier diesen Verkauf in die USA und jetzt bin ich mit meiner Verhandlung mit meinem Partner. Und welchen Kaufpreis sollte ich jetzt zugrunde legen? Da geht es zum Treasury. Das Treasury sichert
warum,
dann ab.
Warum nehmen die, also angenommen, diese Regelung würde jetzt gelten, wie sie jetzt in der Interpretation vorgesehen. Die Hedges, die jetzt abgeschlossen sind, die kosten ökonomisch Geld und bringen dann den bilanziellen Ausweis nichts.
Und die natürlich bringen die was.
Nein, unter deiner Prämisse bringen sie etwas, damit sie den Umsatz anpassen können.
Ja, mit der Umsatz aber unabhängig ist von Wechselkursschwankungen.
Nein, ich kann die Forderung
also das ist die Frage, ob ich nur ein Cashflow-Hedge habe, ich kann das weiterdrehen in eine Fair-Value-Hedge.
Was würde denn dein Treasury-Department sagen, ich verkaufe jetzt eine Maschine für 1.000 US-Dollar, kaufe ich. Und ich gehe jetzt am 1. Januar zu meinem Treasury und sage, und 500 kriege ich heute, 500 US-Dollar heute und 500 zahle ich später. Was sichern die ab? Die 500,
wenn
die
du heute so bekommst? 500, ja, aber wenn das so ist, aber was mache ich denn mit einer...
Das ist doch unser Fall.
Ist das der Fall, dass ich eine vertraglich festgelegte Anzahlung habe oder dass die Anzahlung freiwillig erfolgen kann? Dann ist das was anderes.
Ja, das ist vielleicht noch ein Punkt, den man noch erwähnen kann. Ja, da bin ich ja durchaus flexibel.
Das ist ja gerade die Gefahr, die ich sehe, dass ich dadurch, dass ich die Anzahlung, die, dadurch steuere ich mir meinen Umsatzerlös.
Aber der andere wird ja gegebenenfalls diese Anzahlung.
Was ist das denn für ein Vertrag, wo ich sage, du kannst zahlen, aber du bist nicht mehr?
Wie eine Vorauszahlung akzeptiere ich doch immer. Wer akzeptiert denn keine Vorauszahlung?
Ja, wer würde denn dann in Anführungszeichen so dumm sein und diese Vorauszahlung leisten, wenn das nicht muss? Die Gegenseite.
Ja, wenn er ein Risiko sieht, dann zahlt er voraus.
Ja. Ich muss meine Oma machen, aber.
Nee, das stimmt so nicht. Das stimmt so nicht. Dann ist der ganze Fall nicht relevant. Dann gibt es keine Anzahlung.
Das würde auch relevant sein. Dann gibt es halt eine Vorauszahlung, eine komplette.
Ja.
Also Sie wollten ganz gerne sich noch Beispiel 4 anschauen. zur Abwechslung mal. Aber im Grunde genommen sieht man das ja eigentlich schon am Beispiel 2 am besten, worum es geht. Finde ich. Da muss man nicht so kompliziert alles machen. Und das kann, wie gesagt, eine teilweise Anzahlung sein, kann eine komplette 100%ige Vorauszahlung kommen.
Am Beispiel 2 ist doch, eine Sekunde mal.
Eine Vor- und eine Nachzahlung.
Ja. Nee, bei mir, mein Punkt ist, glaube ich, nur in Beispiel 4 adressiert. Und zwar, wenn ich einerseits mehrere Anzahlungszeitpunkte habe, oder mehrere Zahlungszeitpunkte, sollte ich sagen, und mehrere Services, die sich über einen Zeitraum verteilen. Dann sagt Beispiel 4, ich habe verschiedene Umrechnungskurse für die Zahlung und für die Leistung nimmst du jetzt mal für die Bemessung der Umsatzerlöse, brauche ich wie so ein FIFO-Verfahren. Die ersten Zahlungen, die reinkommen, sind mit den Umrechnungskursen zu den Zeiten, das sind auch die ersten Umsatzerlöse. Wo kommt denn das her? Das ist ja dann schon eher wieder eine IFRS 15. Thematik. Und deswegen war mein Vorschlag, hier zu versuchen, dass die einfach sich nur auf den 21 konzentrieren und sagen, Umrechnung erfolgt zum Zeitpunkt der Ersterfassung der Transaktion, das sehen wir so und so, bei Anzahlung ist das so und so und so. Und wie das dann in Umsatzerlösung umgesetzt wird, ist nicht unser Thema. Da könnt ihr in den 15er gucken, wenn ihr wollt. Ich verstehe, dass man das gerne regeln möchte, aber da weiß ich nicht, ob ich das aus dem 15 rausarbeiten kann, also auf die Schnelle.
Also wieder vielleicht nochmal... Also wir versuchen hier ja 15 zu interpretieren, da kommt das Thema ja her, weil es eben in IFRS 15 gerade nicht geregelt ist. In IFRS 15 gibt es nur eine Generalnorm, dass ich ein Fair Value der Gegenleistung ermittle als Grundlage des Transaktionspreises, was dummerweise nicht drin steht, auf welchen Zeitpunkt ich diesen Fair Value bestimme. Und genau das versuchen wir ja hier zu klären. Was ist der Zeitpunkt, wann ich diesen Gegenwert einlocke? Sei es für IFRS 15, sei es für einen Anschaffungsvorgang auf der anderen Seite oder... wie auch immer. Und aus dieser IFRS 15 Frage hat man dann ja im Rahmen der Diskussion auch gesehen, es ist vielleicht eher ein IFRS 21 Thema, weil es eben nicht nur die Erlösseite, sondern eben auch die Anschaffungsseite mit umgekehrten Vorzeichen genauso betrifft. Und also da werden wir in IFRS 15 keine Lösung finden. Für mich war es deshalb schon auch klar, dass dieser Fall mal adressiert wird, wie ist denn das, wenn es mehrere Scheibchen gibt, auf die reinkommen an Geldscheibchen, die haben leider keine Farbe und keine Nummerierung und auf der anderen Seite habe ich Transaktionen, wie ich das zuordne. Da würde mir jetzt FIFO auch völlig logisch erscheinen, weil warum wollen wir FIFO haben lieber als LIFO? Weil wir natürlich nicht die, ich sag mal, alten Kurse lange geparkt haben wollen, sondern die natürlich sozusagen auch in der gleichen Reihenfolge, wie sie reingekommen sind, auch chronologisch dann für die Bewertung der Transaktion verwenden wollen. Dafür müssen wir auch eine Konvention schaffen, weil auch das in IFRS 15 halt nicht klar ist. Also der 1:1-Fall ist schon nicht geklärt und der in mehreren Scheibchen natürlich erst recht nicht. Deswegen, also ich finde es gut, dass das mit drin ist, weil der Fall wäre sonst gleich die nächste Frage gewesen, wie ist denn das, wenn ich zwei Zahlungszeitpunkte habe, schon würde man wieder auf der Straße stehen, ne? Also, und dafür muss man eine Konvention machen, das kann man ja nicht klären, weil ja, also auch mit so, weiß nicht, könntest du noch so ein Average oder so machen, aber das funktioniert natürlich auch nicht, wenn die Eingangs- und Ausgangsseite nicht fixiert sind, wenn die noch atmen, dann brauche ich irgendwie so eine FIFO-Idee.
Vielleicht nochmal eine Frage an dich, vielleicht kommt es ja da raus, ich verstehe, dass man das natürlich schön wäre, wenn man das in den 15 auch reinbringt. Nehmen wir jetzt mal das Beispiel, ich bin auf der Seite des Leistungserbringers, der bekommt eine Anzahlung, dann bucht der Cash an Contract Liability. Und jetzt sagt der 21, die Contract Liability bemisst du zu dem Zeitpunkt im Umrechnungskurs der Zahlung. Hilft mir jetzt das nicht schon, um zu sagen, mit IFRS 15, dann ist das auch der Kurs, nämlich die Contract Liability, die du da hast, und dann sagt der 21, die wird nicht weiter umgerechnet, die bleibt bei dem Kurs, dann ist es non-monetary. dann wirst du doch dann, wenn du den Umsatz erfasst, und das ist eine 15er Frage, Zeitpunkt, nimmst du einfach die Contract Liability und buchst Contract Liability an Umsatzerlöse. Dann hätten wir doch eigentlich, dann hast du ja die Höhe der Umsatzerlöse dadurch teilweise jetzt bei Anzahlungen bestimmt. Sagt der 15er das? Dann buchst du die Contract Liability an Umsatzerlöse?
Ja, also das, was du jetzt ja beschrieben hast, wäre ja genau der Buchungssatz, der sich aus der Interpretation jetzt ergeben würde, einfach Cash an Contract Liability oder diese Net Contract Position.
Ne? Das auch, weil du ja gesagt hast, aber wir wollen ja die Höhe der Umsatzerlöse, da war so, ursprünglich...
Wenn ich das jetzt mache, wenn ich jetzt Cash on Liability zwei, dreimal buche, weil da kommt zwei, dreimal Geld, dann habe ich in der Liability irgendein Konglomerat an Kurs in Euro umgerechnet. Und was jetzt mir die Interpretation sagt, ist, wenn jetzt erfüllt wird, das passiert ja per Definition danach, das gucken wir uns ja hier an, dann ist jetzt die Frage, wie teile ich jetzt diesen gesamten Transaktionspreis, der fiktiv in der Contract Liability ja drinsteckt, wie teile ich den auf zwei, drei Service auf, die ich habe? Und dafür brauche ich eine Konvention.
Ich mache es einfacher. Das ist das Beispiel 4. Das ist ja noch schwieriger. Aber ich glaube, das Hauptthema ist ja, nimm an, du hast zwei oder drei Anzahlungen vorher und dann kommt nur eine Serviceleistung.
Dann ist es egal.
Dann, ja, aber auch da, damit haben wir ja die Interpretation, dass wir sagen, dann buchst du einfach Contract Liability, das ist das Sammelsurium an Dings, was auch immer dran steht, an Umsatzerlöse. So, das ist ja immerhin schon mal was. Also das ist ja auch schon, wo es unterschiedliche Meinungen geben könnte. Jetzt, um Schwierigkeitsgrad zu erhöhen, wäre Beispiel 4. Da ist jetzt, ich habe nicht eine Umsatztatbestand, sondern ich habe einmal, ich verkaufe eine Maschine und dann habe ich noch Serviceleistung, Wartung hinten dran. Und da ist jetzt die Frage tatsächlich, aber da bin ich, ich glaube, das kann hier nicht gelöst werden. Also können wir dem IFRIC ja mal, können wir sagen, probiert das mal. Das ist dann die Frage, wie teile ich das Konglomerat, das war dieses FIFO-Beispiel. Mhm. Da wäre ich vorsichtig, da würde ich sagen, da würde ich eher, also unser Vorschlag ans IFRIC wird wohl sein, dass wir sagen, das ist Facts and Circumstances. Es kann nicht nur FIFO sein, es könnten auch, ich habe vielleicht ganz klar Zahlungen mit gewissen Services in Verbindung gebracht, die dann wieder zurück... Das heißt, ich muss mir das angucken und ob es dann immer nur FIFO ist, das muss es nicht sein, aber der Eindruck entsteht, wenn ich ein Beispiel habe, wo FIFO drinsteht, dann scheint das so zu sein, das ist die einzig mögliche Regelung. Also, dass man es vielleicht also
eher bei der, ich gebe dir recht, bei der Ausgang...
Ich wende mal Analogie die normalen Regelungen an, also Stichwort, wie verteilen wir Rabatte und solche Sachen. Wenn ich eine konkrete Zuordnung habe, kann ich die Einzuordnung machen. Wenn ich sie nicht habe, muss ich einen schönen Proporz mir überlegen. Und vielleicht muss es dann oder sollte, kann es dann FIFO sein. Auf der Eingangsseite ist in der Tat auch noch wichtig zu sagen, dass eben normalerweise würde IAS 21 ja sagen, wir nehmen den Kurs, wenn die Transaktion das erste Mal die Bilanz berührt. Und da war jetzt die Frage, was ist denn das Berühren der Bilanz sozusagen? Wenn ich jetzt natürlich drei Zahlungszeitpunkte habe, könnte jemand auf die Idee kommen, ich nehme immer den Kurs von der ersten Berührung. Aber das ist ja jetzt auch Teil der Lösung zu sagen, nee, also wenn es drei Zahlungszeitpunkte gibt, dann sind es auch drei einzelne Kurse, die ich zum Einbuchen nehme. Und es gibt dann eben auch sowas wie einen gestreckten Berührungszeitpunkt über diese Einzelzugänge. Und meistens sehen wir schon, es gab ja auch im Rahmen dieser Überlegung, gab es ja schon noch so ein paar Verfechter, die sagen, also auf die Vertragsabschluss zu gehen, wäre in aller Theorie auch IAS 21 konform, wenn ich nämlich behaupte, die IFRS 15 Regelung ist ja ein Zusammenfassen aus einer Asset- und Liability-Seite. Die ist halt zufällig am Anfang eine Nettoposition von 0 und zwar so lange, bis bei der Performance Obligation oder bei der Performance selber was passiert. Aber wenn ich sage, das ist in der Nebenbuchhaltung, ist das ja gedanklich aufgeklappt. Das heißt, die Transaktion ist eigentlich schon da als Ansatz. Sie ist halt nur zufällig eine Nettoposition von 0. Das wäre ein Argument zu sagen, schon IAS 21 könnte mir auch Argumente liefern, auf den Vertragsabschluss zu gehen. Davon ist man ja in der Diskussion jetzt weggegangen und hat gesagt, nee, so ist das nicht, sondern ich will schon auch wirklich netto irgendwas in der Bilanz mal sehen. Nämlich im Moment, wenn die Zahlung kommt, dann klappt die Contract Liability eben auf. Und das ist der Zeitpunkt zu sagen, den Kurs nehme ich jetzt. Das ist ja jetzt die Marschroute, die man jetzt gegangen ist. Ne?
Wenn ich das aufklappe, müsste ich sagen, ich habe bin jetzt auch bei der Verkäuferseite ein Financial Asset, ein Monetary Asset, nämlich den Anspruch auf Zahlung und ein Non-Financial, dann müsste ich die beide unterschiedlich nach IAS 21 behandeln. Ich weiß nicht, ob das gewollt ist. Wenn ich jetzt sage, ich gehe bei Vertragsunterschrift, habe ich eigentlich schon ein Asset und eine Liability. Dann ist eine ein Monetary und eine ist ein Non-Monetary. Die werden unterschiedlich behandelt. Also hinten, da wäre ich vorsichtig.
Genau, das wäre dann ja auch die, genau, das wäre dann in der weiteren Logik auch die Konsequenz, in der denke sogar die richtige Konsequenz, wenn man eben sagen würde, die Performance Obligation, also der Fair Value der Gegenleistung ist in dem Moment eingeloggt, der Umsatz steht da schon fest, die Umsatzhöhe. Alles andere ist Währungsumrechnung auf der Consideration-Seite, die ich dann kriege und wird dann irgendwie, weiß ich nicht, als FX-Effekt in der G&V landen. Aber der Transaktionspreis wäre dann in dem Moment eingeloggt. Das wären dann eben diese sehr, sage ich mal, theoretischen Verfechter zu sagen, das ist gedanklich eigentlich schon aufgeklappt. Und dann sind wir auch eher, was Euer, glaube ich, am Anfang mal angedeutet hat in dieser Idee, sind das nicht doch zwei Transaktionen, nämlich ein Tausch, das ist schon ein Tauschgeschäft in sich. Da gibt es eine Transaktion, die sagt, ich kriege von dir Geld in einer fremden Währung und dieses Recht auf Geld in fremder Währung tausche ich dann gegen das Asset und hab dann schon ein Tauschgeschäft. Und diese Verfechter würden dann eben sagen, aus dem Tauschgeschäft heraus kann ich schon einen Effekt haben, der eben nicht mehr Revenue ist. Und das ist natürlich jetzt bei der Cashflow-orientierten Lösung nicht mehr mathematisch einfach nicht mehr möglich. Also da gehe ich einfach direkt auf den Zahlungszeitpunkt und ist natürlich deutlich schlanker, ne? Aber also es gibt so ein paar theoretische Anker, wie man auf diesen Vertragsabschluss gehen könnte. Aber sie waren ja offensichtlich auch fürs IC nicht sehr überzeugend und sie sind halt auch, also wegzugehen von dem Cash-Zeitpunkt ist einfach riesen aufwendig schon mal einfach in der Erfassung. Ja.
Ich denke, dringend mal nur, ohne dass ich auf das Ergebnis der Diskussion Einfluss nehmen möchte, an einfach mal die umgekehrte Fragestellung zu stellen. Wenn ich denn auf Cash-Basis es abbilden würde, Klammer aus, was, wie wir wissen, die herrschende Praxis ist, Klammer zu. Was mache ich denn dann falsch? Mache ich irgendwas falsch, wenn ich auf Cash-Basis das machen würde?
So, das ist ja auch, glaube ich, was wir auf den Slides mit drauf hatten. Also der Unterschied wäre ja in der Tat, dass man, also der Vorwurf, in Anführungszeichen, nenne ich es jetzt mal, an diese Cash-orientierte Denke ist ja, dass meine Revenues der Höhe nach vom Zahlungszeitpunkt abhängen. Jemand, der, wenn ich morgen das Geld kriege, habe ich einen anderen Revenue, als wenn ich in 3 Wochen das Geld kriege. Nämlich von dem zufälligen aktuellen Kurs. Und diese Schwankung ist jetzt quasi immer in der Topline drin. Und da könnte jetzt jemand sagen, das entspricht nicht meiner sauberen Analyse von Financial Performance. Ich will diesen Schwankungseffekt lieber in irgendeiner FX-Zeile sehen. Das ist das einzige Thema, denke ich.
Ja. Und weil man auch sagen muss, dass natürlich die Vorauszahlung die Mutter, die Urform jedes Hedges ist. Aber als unsere Vorfahren irgendwann mal angefangen haben, zum Beispiel VW Käfer in die USA zu liefern, war die Überlegung, ich will einen bestimmten Umsatz haben, zum Beispiel 4.000 D-Mark. Ja? Und was muss ich machen, dass ich die 4.000 auch kriege? Die einfachste Methode, die zu kriegen ist, dass mir mein amerikanischer Kunde die $1.000 sofort gibt. Denn dann kann mir letztendlich egal sein, wann das Auto ankommt.
Dann habe ich ja gar kein Risiko mehr.
Genau. Nee, eben. Deswegen genau. Ist das ja die Grundidee dieser Vorgehensweise.
Und das ist genau dieses Argument wäre ja, auf diesen Vertragsabschluss zu gehen. Sagen, in der idealen Welt würde ich das genauso machen. Wenn ich aber das Geld erst ein paar Wochen später kriege, dann habe ich natürlich ein Währungsrisiko, wo ich auch mal hoffe oder denke, dass das in vielen Fällen über den Treasury auch abgefedert wird. Also der Versatz ist ja da. Den kenne ich ja nicht, den kann ich ja am Anfang nicht einschätzen. Ich weiß nicht, ob die Kurse hoch oder runter gehen. Den schlucken wir jetzt quasi mit in die Erlöse rein oder von der anderen Seite betrachtet, die packen wir jetzt ja mit in die Anschaffungskosten rein, diesen Effekt. Ne, also mal jetzt in die Spitze getrieben, diese Vertragsabschlussidee, die würde ja sogar dazu führen, dass sie bei jedem Anschaffungsvorgang einen G&V-Effekt erzeugen, weil sie nämlich einen fiktiven Tausch schon haben und sagen, da gab es einen Kurs bei Abschluss, der aktuelle Kurs ist anders und die Differenz dazwischen ist schon der erste G&V-Effekt aus dem Tausch Fremdwährung gegen Asset. Das wäre dann ja die Konsequenz für die Abverschaffungsseite. Und da, spätestens da, haben ja, glaube ich, viele gesagt, das geht mir jetzt ein bisschen zu weit. Ja? Also bei der Anschaffung, die hätte ich doch gerne lieber erfolgsneutral. Ja? Was nicht so ganz von der Hand zu weisen ist vielleicht. Ne?
Damit stimmen wir doch dem zu. Ne? Leider sitze ich hier noch, nein.
Auf welchen Zeitpunkt wollten Sie denn gerne gehen?
Auf den Zeitpunkt der Leistungserbringung.
Leistungserbringung, also noch später, Nachzahlung. Okay, also jetzt verstehe ich. Ah, okay. Weiß ich.
Na ja, wenn okay. ich bin der Auffassung, dass es keinen Unterschied machen darf, in welcher Währung ich bezahlt werde. Meine Leistung hat immer den gleichen Wert.
Also wenn ich jetzt aber vorher schon die Zahlung erhalte und später bringe ich eine Leistung, dann müsste ich später nochmal die Umrechnungskurse ändern, obwohl ich Geld schon erhalten habe. Ich mache jetzt mal den umgekehrten Fall. Korrekt. Ich kriege das Geld und dann wird später
über ein Jahr noch, dann würden Sie also hingehen und sagen, dann muss ich den Dollarkurs nachverfolgen?
Das eine hat mit dem anderen gar nichts zu tun. Ich würde das gar nicht da reinbeziehen. Das eine ist, hat mit dem einen gar nichts zu tun.
Also gut, ja.
Die Meinung es sei denn, ich gehe hin und designiere das Geld, was ich als Anzahlung bekommen habe, als Hedging-Instrument nach IAS 39. Und dann kann ich sagen, dann friere ich die Umsatzerlöse zu dem
Zeitpunkt ein. Ich sage mal, nur als Beispiel, ich kriege 1.000 Dollar am 1. Januar und erbringe eine Serviceleistung später. Dann würde ich nicht den Umrechnungskurs am 1. Januar nehmen für die Umsatzerlöse, sondern den, der sich irgendwie übers Jahr ergibt.
Den zum Zeitpunkt der Leistungserbringung, ja, korrekt.
Der sich irgendwann übers Jahr ergibt. Also wir sind jetzt auch in dem umgekehrten Fall, müssen Sie ja konsequent sagen.
Dann gibt Ihnen die Interpretation ja zumindest Halbrecht, weil es ist ja der frühere aus Leistungserbringung oder Zahlung.
Ja, das eine, was wir jetzt machen, ist halt so ein Natural Hedge-Gedanke. Ja. Das ist Natural Hedge-Gedanke.
Das ist ja auch so. Was ja Dr. Hinze gerade gesagt hat, das ist ja nicht nur ein Gedanke, es ist ja auch
ökonomisch. Wenn das so betrieben wird, das Geschäft,
dann ist es doch die richtige Abbildung. Aber darf ich deswegen an die Umsatzerlöse dran?
Das ist der
Kern. Ohne Hedge-Accounting zu machen, das ist ja meine Frage. Oder muss ich Hedge-Accounting machen? Und bislang musste ich Hedge-Accounting machen, wenn ich das mache. Und das, die IFRIG-Interpretation bringt mich aus dem
Hedge-Accounting aus. Von 10 Unternehmen, vielleicht auch bei anderen, war es nicht so. Das musste ich nicht machen. Und das ist auch anerkannt worden. Dass ich natürlich dann nach IAS 21 dann keine Währungsänderung mehr mache, weil der Standard mir das so sagt. Also,
ja, und es ist ja auch die Ökonomie des Geschäfts, wie das Geschäft betrieben wird und wie das Management des Geschäfts sieht, so auch abbildet. Also ich habe da auch kein Störgefühl.
Ich habe jetzt auch kein großes Störgefühl, aber ich muss schon zugeben, ich kann Ihnen da schon, ich kann schon nachvollziehen, was Sie sagen. Im Endeffekt ist es auch so, wenn ich Sie zu Beginn einlocke und dass das auch richtig ist, dann müsste ich auch sagen, konsequent sagen, wenn der Umsatz kommt und danach kommt die Zahlung erst, dann muss ich es bis dann auch laufen lassen.
Das ist mein Hauptstörgefühl. Jetzt ist es genauso asymmetrisch. Wir haben vorher wenn ich jetzt immer 10 nehme, dann habe ich eine Lösung, die immer gilt. Und jetzt habe ich halt irgendwie, wenn ich vorweg zahle, dann habe ich Glück. Wenn ich später mein Geld bekomme, dann geht das nicht mehr gegen die. Das ist mir nicht so ganz klar. Das kann mir keiner. Dieses Asymmetrische bleibt jetzt ja. Ich erkenne aber an, dass das für die Praxis natürlich so viel einfacher ist.
Genau,
das erkenne ich vollkommen an. Also, dass wir aus Praktikabilitätsgründen, dass es einfacher ist, auch systemseitig das so abzubilden, das ist vollkommen unbestritten. Aber ich bin nur der Auffassung, dass es konzeptionell kann man da richtig dran bohren. Frage ist halt, ob es aus Praktikabilitätsgründen nicht doch zur Bevorzugung ist, diese Natural Hedge-Gedanken so abzubilden.
Genau,
ja, das
wollte ich nur nachschieben.
Das sind zwei unterschiedliche Baustellen.
Also ich bin weiter Meinung, das ist nicht nur ein Gedanke, das ist ein Hedge, ein Natural Hedge. Die Frage, die sich ja ergibt, ist, die am Ende dann, die Sie dem vielleicht vorwerfen könnten, also der Lösung, wie sie jetzt hier drin steht, ist, dann müsstet ihr doch eigentlich, bin mir jetzt nicht ganz sicher, ob ich das richtig verstanden habe, müsste man doch eigentlich sagen, ihr müsstet dann im Nachhinein, ich habe die Forderung mir jetzt eingebucht, die Leistung wird erbracht, dann sind die, und die Forderung geht an Umsatzerlöse mit den ganzen Kursen, die wir da hier haben, und dann müsste ich da sagen, danach, die Änderung in der Forderung, die müssten auch noch Umsatzerlöse sein.
Ja. Nein, die Forderung ist ein finanzieller Vermögenswert im Anwendungsbereich von IAS 39, IFRS 9, und die Folgebewertung der Forderung ist, weil es ein Finanzinstrument ist und ein monetäres Item, das geht voll durchs Finanzergebnis.
Aber wenn das eine Natural Hedge ist, dann müsst ihr sagen, ein Kauf auf Ziel ist ja dann spekulativ.
Ja. Das auch. Da ist sogar die Hoffnung, dass sich noch was tut.
So auch wie ich den 15 verstehe, wenn ich vorher 1.000 Dollar bekomme für meinen VW Käfer, und das sind 4.000 D-Mark damals gewesen, dann ist mein Umsatz auch 4.000 D-Mark und nicht irgendwas anderes. Das habe ich vorher bekommen. Ich könnte natürlich, und das wäre eben halt umgekehrt die Frage, da bin ich gar nicht so sicher, ob man da nicht hingehen müsste und sagen müsste, wenn du die Forderung eingebucht hast, und das ist in US-Dollar, und ich kriege die erst später, dann ist das eine variable Zahlung, dann muss ich mal gucken, was der IFRS 15 mir dazu sagt, ob ich die Umsätze noch anpassen muss. Oder sagt der 15, Fremdwährungsvariabilitäten sind ausgenommen von variablen Zahlungen. Da können wir uns ja mal kümmern. Deswegen habe ich es gerade gebracht. Also ich halte die Interpretation weiter für richtig, auch die Umsatzerlöse, wie sie ausgewiesen werden. Die Frage ist aber, die wird jetzt zum Glück nicht angesprochen, was ist eigentlich jetzt, wenn die Zahlung später erfolgt? Die Leistung wird vorher erbracht, die Zahlung kommt später in der Fremdwährungsforderung. Aber ich glaube, da sollte man sich lieber...
Dafür gibt es ja recht. Da wäre noch ein anderer Punkt, jetzt nicht die Zeitpunktfrage, sondern die Art der Schwankung. Was ist der Grund für die Schwankung? Und dafür gibt es ja eine Regelung, die Fair-Value-Schwankungen, die mit der Performance zusammenhängen, die lassen den Erlös schwanken. Die Fair-Value-Schwankungen, die nicht mit der Performance zusammenhängen, nicht. Typisches Beispiel sind, ich bezahle mit Aktien, dann wird die Aktienkursschwankung nicht den Revenue gehen, sondern...
Und auch unser Fall hier, Fremdwährungsänderung auch nicht.
Würde ich mal sagen.
Gut, okay. Aber Entschuldigung, ich habe es nicht ganz verstanden. Herr Murich, war das nicht so bei diesen Bezahlungen in Non-Monetary Items, was der IFRS 15, ich glaube, Sie haben es sogar eben gesagt, dass es da nicht klar ist, was der IFRS 15 für eine Antwort darauf gibt?
Ich habe gesagt, er gibt keine Antwort auf den Zeitpunkt, genau, wann diese Fair-Value-Bewertung stattfindet.
Genau, das ist was ist der Unterschied zu hier?
Also die Frage ist, kommen wir ja gleich noch zu, wenn ich jetzt eben mit Aktien bezahle zum Beispiel, dann gibt es zwei Fragen. Die eine Frage ist, der Aktienkurs schwankt und ist diese Währungsschwankung Erlös oder irgendein anderer Line-Item-Effekt. Da sagt IFRS 15, wenn diese Fair-Value-Schwankung nicht mit der Performance zu tun hat, das wird sie bei dem Aktienkurs wohl in der Regel nicht, dann ist das eben eine sonstige Schwankung und wird die Erlöse nicht mehr ändern. Die Frage ist, auf welchen Zeitpunkt ich genau diese Überlegung, die ich gerade geschildert habe, mache. Diesen Zeitpunkt definiert IFRS 15 nicht. Also nehme ich den Aktienkurs bei Vertragsabschluss, den Aktienkurs bei Lieferung der Aktien oder den Aktienkurs bei Vertragserfüllung. Und diese Frage ist eben in IFRS 15 nicht geklärt und wird auch weiterhin nicht geklärt.
Aber dann ist es doch fair zu sagen, dass offensichtlich der IFRS 15 hier die Antwort auch auf den vorliegenden Fall nicht gibt.
Korrekt. Darf ich noch fragen, die Reichweite von IAS 21, wie weit wir die sehen wollen? Wir haben das nur andiskutiert bei uns, aber wir sehen häufig dieses Thema mit Dividenden, die ich habe, und dass Dividenden in Fremdwährung, die kommen, abgesichert werden möchten. Das geht nicht. Kann Dividenden nicht absichern. Um Dividenden abzusichern, gibt es immer so mögliche Konstruktionen. Ich sichere mein Hedge of a Net Investment ab und löse das immer teilweise mit D- und Redesignation. Das ist alles kompliziert. Ich mache jetzt eine Vorabausschüttung. Also für ein funktional Währung abweichendes Unternehmen macht eine Vorabausschüttung. Und dann bekomme ich die Dividende 2 Jahre später. Dann würden wir auch sagen, ich rechne die Dividende zu dem Kurs um, wie die Vorabausschüttung war. Oder würden wir sagen, ich habe den Scope gelesen, das ist mir aus der IFRIC-Interpretation nicht ganz klar. Das scheint mir nicht ausgescoped zu sein. Also das würde auch solche Zahlungen, Vorabausschüttung würde das mit betreffen. Das ist mir...
entspricht ja auch dem ökonomischen Rational, würde ich sagen. Ich sage, warum mache ich das zum Beispiel? Ich habe eine Dividende aus dem... Entschuldigung.
Das entspricht ähnlich wie in dem von mir gebildeten Käferbeispiel dem ökonomischen Rational. Nehmen wir mal an, Sie wollen eine Dividende aus einer Weichwährung oder einer unsicheren Währung haben, zum Beispiel Brasilien.
Korrekt.
Und Sie sagen, bevor ich mich auf das Abenteuer einlasse, 2 Jahre darauf zu warten und dann festzustellen, dass die Dividende dann nur noch die Hälfte wert ist, lasse ich sie mir lieber sofort geben. Das ist genau der Gedanke dieses Natural Hedge oder elementaren Hedges. Und die Frage ist, ob man das jetzt durch Accounting konterkarieren soll. Ob man, ich formuliere das jetzt mal ein bisschen unsachlich, bin ich schlauer, wenn ich dem Bilanzierenden diktiere, dass seine Sicherungsstrategie nicht abgebildet werden darf, sondern dass er etwas anders abbilden muss, um es dann wieder zu sichern? Das ist für mich die Frage. Ich würde dann ja in dem von Ihnen gebildeten Beispiel dem Empfänger dieser brasilianischen Dividendenzahlung sagen, warte mal ab, die Idee, dir das vorher geben zu lassen, die taugt nichts. Du musst schon die 2 Jahre warten. Und das ist die schlechte Nachricht. Die gute Nachricht ist, du kannst ja einen Hedge auf den Real machen. Das ist doch, Entschuldigung, aber das ist, sag mal, fernliegend. Das ist genau dasselbe wie bei dem Käferbeispiel. Wenn der Händler sagt, ich will das Risiko ausschließen, deswegen will ich das Geld sofort haben. Und wenn der Kunde das nicht will, also sich darauf nicht einlässt, dann verlange ich mehr. Das war die schlichte Logik, die da in der Regel zugrunde lag. Wenn einer sagen wollte, der konnte das Auto für 1000 Dollar haben, dann musste er aber sofort bezahlen. Und dann war nicht die Zinsen war das Problem, sondern die Währungsunsicherheit war das Problem. Und dann gesagt wurde, ja, wenn du diese Währungsunsicherheit mir nicht ausräumen willst, dann musst du halt mehr bezahlen. Es gab also eine Prämie dafür. Was ganz klar ist, das ist auch wieder so eine Art Sicherungsgedanke. Die Frage ist nach meiner Meinung, ob man diese Überlegung, die dem zugrunde liegt, diesen Vorauszahlungsüberlegungen zugrunde liegt, ob man die meint, oder sag mal, ob es einen Erkenntniswert bringt, wenn man das konterkariert und bewusst anders macht und sagt, nein, diese Unsicherheit, die du ja vermeiden wolltest durch die Vorauszahlung, die drücke ich dir jetzt wieder rein, rechnungslegungstechnisch. Und wenn du sie nicht haben willst, musst du dann tatsächlich einen Hedge machen. Ja, weiß ich auch nicht. Weil ich habe das Geld ja. Aber wenn ich die GV hedgen wollte, wenn ich also, sagen wir mal, eine Topline hedgen wollte, dann müsste ich mir irgendwas einfallen lassen. Weil ich hätte ja die Unsicherheit. Ich weiß nicht, ob die Dividende, die ich schon bar praktisch einkassiert habe, ob die in 2 Jahren, ja, und ich unterstelle mal, dass das die einzige Unsicherheit ist, die Währung, ja, alles andere sei sicher, ceteris paribus. So, wenn ich das Geld habe, ich hätte es, aber ich hätte natürlich nach wie vor die Unsicherheit, dass der Ertrag in 2 Jahren möglicherweise auf meiner Topline oder dann in den sonstigen, also Investmenterträgen oder wo auch immer ich das dann ausweise, dass der nur noch die Hälfte ausmacht. Dann ist damit was gewonnen. Ich meine, ist das im Sinne einer Darstellung der Ertragslage, Vermögensfinanz- und Ertragslage besser? Und da würde ich sagen, würde ich fragen, eher nein. So dass ich glaube, es gibt eher ein Argument, dieser Sicht hier, dieser Interpretation zu folgen. Aber ich wollte, wie gesagt, den Entscheidungsprozess hier nicht beeinflussen, nur nochmal verdeutlichen.
Und das wäre dann vielleicht auch aus ökonomischer Sicht das ist ja die Zahlungsmodalitäten, die sind ja auch aus ökonomischer Sicht nicht irgendwie zufällig zustande gekommen. Das heißt, man kennt es ja im Grunde genommen, und wenn die Umsatzrealisierung dann abhängig gemacht wird von dem Anzahlungs- oder von dem Zahlungszeitpunkt, dann ist es auch nicht durch Zufall entstanden. Dann hat man das ja schon festgelegt oder abgesprochen mit dem Kunden.
Ich würde dann gerne im Sinne auch der Zeit mal versuchen, rauszukriegen, wo wir stehen. Wir haben 3 Fragen. Efrag äußert sich zu allen 3 Fragen zustimmend. Können wir hier vielleicht mal ein Sounding machen, damit ich einen Überblick bekomme davon, wo wir eigentlich stehen. Genau, so ist es. Das heißt, du hast 2 Stimmen. Ja, ja,
ja. Im Zweifel habe ich das Proxy. Gut.
Ja, genau, er ist ja biased. War damals auch öfter andere Meinung. Das stimmt, ja. Das waren noch gute Zeiten, ja. Kann ich vielleicht ein kurzes Bild bekommen zu den 3 Fragen? Scope, Inhalt, also Regelung, dieses der frühere Zeitpunkt aus und 3. Regelung hinsichtlich der Übergangsvorschriften, Anwendung. Sollen wir einmal eine Runde machen, einmal so durch, ja?
Ja, der Scope passt. Mhm. Konzeptionell bin ich aber in View C und würde den Vorschlag halt so ablehnen. Transition-Regeln passen für mich. Okay. Erste und letzte Frage. Okay. Bei der mittleren verstehe ich zwar die konzeptionellen Bedenken, obwohl ich sie nur teilweise teile und denke, dass insgesamt man zu einer sinnvollen Antwort gekommen ist, wo ich mir fast noch mehr Flexibilität vorstellen könnte, um mehr ein Management für das Geschäftsmodell letztlich zu reflektieren. Aber das würde jetzt über das hinausgehen, was wir auch diskutiert haben. Und ich glaube, das kommt der Praxis und auch dem Geschäftsmodell der meisten entgegen, wie man es jetzt regelt. Mhm. Auch wenn es vielleicht nicht in allen Situationen die theoretisch beste Lösung ist. Mhm. Aber Rechnungslegung ist auch irgendwo ein Kompromiss. Und ich halte ihn für sinnvoll.
Mhm. Also ich kann mich dem anschließen. Ich sehe auch, dass man, sage ich mal, theoretisch die Ansätze eventuell anders beurteilen oder die Rangfolge anders sehen würde, als wenn man das Ganze aus einer eher praktischen Sicht heraus sich ansieht. Wobei ich dann allerdings auch wahrscheinlich eher in Lösung A tendieren würde, weil mich das ökonomisch halt am meisten überzeugen würde. Allerdings, wenn ich dann wiederum eine Rangfolge bilden müsste zwischen ökonomischer Sicht und Praxisrelevanz, dann würde ich hier auch die Praxis eher vorziehen und dann doch wieder bei Lösung C, B bleiben. Mhm. B. Also auf den Zahlungszeitpunkt im Prinzip das, was
auch drin steht. Ja. Es sei denn, der Umsatz kommt vor der
Zeit. Ja, genau.
Wir reden genau, damit habe ich, glaube ich, auch schon den Punkt adressiert, den ich eben auch mit dem Herrn Freiberg teile. Ich finde es halt Konzept, also ich finde es asymmetrisch, das kann ich nicht anders sagen. Ich muss aber sagen, insgesamt, wenn das jetzt der Wunsch der Mehrheit ist, ich bin jetzt auch, dann würde ich mich dagegen auch nicht sperren. Andreas, du hattest vorher, glaube ich, nochmal einen relevanten Punkt angesprochen. Mir ist noch nicht ganz klar, welche Implikationen sich auf Hedge Accounting eigentlich ergeben. Und ob da noch gewisse Dinge vielleicht noch nicht ganz zu Ende gedacht sind, also welche tatsächlichen Effekte das auf Unternehmen hat, auch wenn sie in Hedge-Accounting-Beziehungen sind oder sowas. Ob es vermeintlich, wenn es vermeintlich nur Verschiebungen zwischen Line-Items sind, wenn man mal im Unternehmen ist, dann merkt man sehr schnell, wie irrelevant die Line-Items sind. Da ist es nicht völlig von der Hand zu weisen. Und das muss ich zugeben, kann ich ehrlicherweise auch, muss ich leider zugeben, noch nicht ganz absehen. Von der, ja.
Also ich würde dem zustimmen der Lösung hier, wie gesagt, mit dem einen Punkt, den ich eben schon gebracht habe, dass wir vielleicht nochmal dieses Beispiel 4 ranbringen und sagen, Vorsicht, damit, da wird der Eindruck erweckt, es kann nur FIFO sein, wenn es also die praktisch dann die Erfassung der Umsatzerlöse war.
Sind alle damit einverstanden mit diesem einen Einwand zu dem vierten Beispiel?
Also das muss sogar so sein, weil bei Anzahlungen ist es ja häufig so, dass die verpfändet sind oder bestimmten Verfügungsbeschränkungen unterliegen. Und wenn die bestimmten Verfügungsbeschränkungen unterliegen, dann ist im Vertrag meistens hinterlegt, die sind für den einen Teil des Auftrags vorgesehen. Also wenn wir jetzt mal in der Auftragsfertigung sind, im Anlagenbau, dann ist das meistens so, dass das an bestimmte Milestones gekoppelt ist. Und dann würde ich natürlich auch mit Erreichung der Milestones für den eine Zahlung, also für, wo eine Zahlung dran gekoppelt ist, also eine Anzahlung, würde ich dann auch mit Erreichung des Milestones dann halt den Posten auflösen. Das ist dann nicht FIFO. Das heißt, wenn der Vertrag was anderes hergibt, dann ist FIFO, also FIFO wäre für mich Second Best, wenn es keine vertraglichen Regeln gibt. Aber in der Regel wird es wahrscheinlich, also ich würde jetzt vermuten, im Vertrag steht genau drin, wofür eine Anzahlung. Also wenn eine Anzahlung vertraglich spezifiziert ist und es da eine Verfügungsbeschränkung gibt für das Cash, was ich kriege, das ist in der Regel ja so, dass das verfügungsbeschränkt ist, dann würde ich FIFO nicht sehen. Dann darf ich FIFO gar nicht machen.
Also das heißt mehrheitlich Zustimmung zu dem Interpretationsentwurf. Zwei sind noch nicht da, die müssen noch befragt werden.
Mhm. Ja gut, aber die anderen, sage ich mal, schienen ziemlich konsensual so zu sein. Ja. Also insofern glaube ich schon, dass da eine deutliche Mehrheit sich dafür abzeichnet. Es würde mich wundern, wenn Martin Stürmer dagegen stimmen würde. Also insofern, glaube ich, können wir das schon machen. Gleiche Frage wie vorhin mit der Interpretation für die Steuern. Reines Umlaufverfahren oder sollen wir da vorsichtshalber nochmal einen Slot ansetzen für die Januarsitzung? Können wir nicht auf die Diskussion zugehen? Ich möchte nur vermeiden, dass wir eine gleiche Falle trappen wie ASAF, die im Grunde genommen mit großer Freude im Vierteljahresrhythmus immer über die gleichen Themen diskutieren. Also das ist dann etwas wenig zielführend.
Das wäre für mich nur dann interessant, wenn wir uns darauf verständigen, ob wir was zu Hedge Accounting schreiben, ja oder nein. Und wenn wir was zu Hedge Accounting schreiben, dann müsste man natürlich sagen, was es für Auswirkungen hat auf Hedge Accounting. Da müsste man ein Beispiel geben und das Beispiel müssten wir diskutieren. Wenn wir natürlich sagen, wir nehmen nur die Interpretation as it is und würden halt sagen, wir gucken nicht nach rechts und links, dann denke ich, ist Umlaufverfahren ausreichend. Wenn wir jetzt einmal sagen, wir würden irgendwie versuchen, so ein Hedge-Accounting-Beispiel zu kreieren, wo wir sagen, hier hakt's, dann würde ich vorschlagen, dass wir das nochmal in der Runde diskutieren, weil das, glaube ich, einfacher ist, so ein Hedge-Accounting-Beispiel nochmal eben zu präsentieren auf 5 bis 10 Minuten, als das im Umlaufverfahren.
Also ich hätte jetzt ad hoc gesagt, weniger, dass ich glaube, dass Hedge-Accounting gar nicht mehr funktioniert. Ich glaube eher, dass sich in einer Teilmenge die Hedge-Accounting-Dokumentation ändern muss, um beim gleichen Ergebnis anzukommen, wo ich heute bin. Das ist, glaube ich, eher der Punkt. Ich glaube nicht, dass es nicht mehr funktioniert. Ich glaube nur, dass durch die Reduktion der Variabilität in den möglichen Lesarten von IAS 21 es für einige, die sich eben bislang anders entschieden haben, zu einer Änderung der Dokumentation führen kann. Aber ich glaube, wenn wir das an der Stelle an IFRIC melden würden, würden die wahrscheinlich sagen, ja, so what? Ja, gut erkannt, richtig. Ja, aber es ist nicht unsere Aufgabe, im Grunde genommen anderen Leuten vorzuschreiben, wie sie ihre Hedging-Dokumentation aufsetzen. Auch das müssen sie schon selbst klären. Also das ist vielleicht mehr eine Dienstleistung, sage ich mal, die wir eigentlich dann in unsere Constituency heraus erbringen können, als dass wir jetzt irgendwo sagen, da ist jetzt etwas, was wir IFRIC mitmelden können, was die übersehen haben. Also
Es hätte Relevanz, ob wir entscheiden, ob Transition prospektiv oder auch retrospektiv. Wenn Gut. wir erkennen, dass es die Hedge-Accounting-Dokumentation belastet, dann würde natürlich eine prospektive Anwendung vorteilhaft sein.
Gut, das wäre vielleicht ein Punkt in der Tat, wo man sagt, da hat eine Wechselwirkung zu den Übergangsregelungen. Das ist richtig. Denn wenn ich Hedge-Accounting nicht retrospektiv anwenden kann, dann könnte es sein, dass ein Teil der Hedges jetzt halt zusammenkracht und das wäre dann unter Umständen halt wenig hilfreich. Das ist ein Punkt, den können wir uns vielleicht nochmal angucken, das stimmt. Also dann lassen wir das Thema zunächst mal auf der Agenda für die Januarsitzung, würden aber trotzdem versuchen...
Kurz noch mit Hedge-Account, hängt vielleicht auch mit zusammen, Jens. Wenn man dem folgen würde, dass man sagt, ich nehme den Wechselkurs am Tag der Umsatzrealisierung, jetzt kriege ich eine Vorauszahlung, buche 1.000 Dollar an Contract Liability beim Verkäufer. Dann muss ich ja dem 21 folgen und erstmal das einbuchen an dem Tag, an dem ich es erfasse. Wie kommt man jetzt, das habe ich jetzt in den Büchern, und dann sagt mir der Standard, die Contract Liability wird nicht weiter umgerechnet. Jetzt bin ich ein paar Monate weiter, jetzt erbringe ich die Leistung, jetzt muss ich die, und nehme an, das ist eine vollständige Vorauszahlung, jetzt erbringe ich die Leistung. Wie buche ich dann? Ich habe 1.000. Nehmen wir an, der Kurs hat sich nicht geändert, ich habe 1.000 bekommen, Cash am Anfang und so weiter.
Das Problem entsteht dadurch, dass sich der Kurs ändert. Und ja, ich nicht sofort...
Gut, nehmen wir an, er hat sich geändert.
Ja,
er
und ich habe nicht sofort umgetauscht. Ich bekomme die 1.000 US-Dollar Cash auf die Bücher.
Ja, da buche ich ja dann jedes Jahr dazwischendurch 1.000 Dollar, die habe ich in den Büchern und dann buche ich immer zum Kurs um.
Genau, und die Frage ist, ob ich diese Anpassung, ob die noch reingeht in die Umsatzerlöse.
Und wenn ich sofort umtausche, dann nicht?
Kann sie ja nicht. Dann entsteht ja gar kein Effekt
mehr. Das ist ja auch interessant. Dann erzähle ich immer noch von, das war ja gerade das Thema, das ist ja asymmetrisch. Da hängt es also davon ab, ob ich die Vorauszahlung weiter auf meinem Konto habe, wie die Umsatzerlöse sind. Sorry. Also da bin ich jetzt gleich nur doppelt nein.
Logisch wäre die alternative Vorgehensweise die, dass man sagt, der Umsatz ist 3.000 und die 1.000 Gain, die ich gemacht habe, die Differenz, die ich gemacht habe, die gehen in ein Fremdwährungsergebnis rein. Dann auch nur, wenn ich die US-Dollar weiter auf meinem Konto. Nur dann. Ja, denn ich müsste es eigentlich auch nach dem Tausch machen, denn irgendwo muss ich ja.
Du kannst ja kein Ergebnis-Effekt geben, ich muss dafür tauschen.
Nee, dann gebe ich jetzt recht, also dann macht es eigentlich überhaupt keinen Sinn mehr.
Gut, also wir gucken uns nochmal einen Sachverhalt an, wo gegebenenfalls Hedging-Dokumentationen betroffen sein könnten.
Vielleicht nochmal gucken, ohne das jetzt beliebig kompliziert zu machen, aber haben wir Themen mit Verträgen, mit eingebetteten Derivaten, die abzuspalten sind, fremdwährungsmäßig, ob das noch ein Thema werden könnte. Aber ich nehme es auch gerne wieder zurück, wenn das zu komplex ist.
Was müsste das denn sein? Das müssen ja irgendwelche Hebeldinger sein,
es gibt ja diese Währungen, in denen normalerweise, da gibt es doch diese Clearly
Classified Meter. 31C oder D.
Ja.
Aber ich will es nicht, sehr wahrscheinlich sind
Clearly das Denominated, ne? Das ist das Thema mit Moment in Skandinavien mit Stromlieferpreisen und sowas. Dann sollten
wir das nochmal gucken. Ja, auf jeden Fall. Das ist erstmal ja auch total spannend. Gut. Also da würde ich dann vielleicht sagen, ich weiß nicht, ob wir schon dafür dann einen Comment-Letter-Entwurf schreiben können, ob wir das jetzt noch, sage ich mal, vor Weihnachten rauskriegen. Müssen wir einfach gucken, vielleicht mal wir beide mal besprechen, ob sie das noch machbar finden, denn es sind ja noch ein paar HGB-Themen dabei. Und rufen das Thema aber auf jeden Fall in der Januarsitzung dann nochmal auf. Ja, also wir haben ja noch einen Monat Zeit. Dann machen wir die Steuern zumindest schon mal zu. Dann haben wir eine der beiden Interpretationen auf jeden Fall weg. Okay. Gut. Dann vielen Dank, Frau Bultmann.